Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie sich speziell bei den PR-Agenturen beziehungsweise bei den Agenturen, die sich mit Unternehmenskommunikation beschäftigen, die Anforderungen durch ihre Kunden in den letzten Jahren verändert haben. Und dazu bin ich mit einer Frau verabredet, die es wissen muss, nämlich mit Christiane Schulz. Hallo Christiane.
Hallo Heiko.
Du bist CEO bei Edelmann. Und stimmt, ne?
Ja, korrekt.
Wunderbar. Lass uns doch mal drüber unterhalten, beziehungsweise sag mir doch mal bitte, was ist denn so aus deiner Sicht die größten Veränderungen, die man so sieht, die ganz, ganz, ganz großen, wie das eine Digitalisierung gibt. Die lassen wir jetzt mal weg. Was sind denn die Dinge, die sich daraus auch vielleicht ergeben haben?
Neben Digitalisierung und Datengetriebenheit, glaube ich, gibt es halt vor allem in den letzten Jahren, das hat schon massiv zugenommen, geopolitische Themen, wo Kunden Unterstützung suchen, dass man ihnen hilft, diese schwierigen Herausforderungen zu navigieren. Das kann ganz unterschiedlich sein von der Beratung. Wir erinnern uns alle definitiv noch an Russland, als sie in die Ukraine einmarschiert sind. Damit einhergingen ja viele Fragen, ziehe ich mich jetzt aus Russland zurück? Da gab es auch strategische Beratung, ja, aber es gab auch ganz viel interne Kommunikation auf einmal für Unternehmen, nämlich wie gehe ich mit den Mitarbeitern in Russland um oder wie gehe ich damit um? Ich habe ukrainische Mitarbeiter. Was heißt das, wenn ich in Deutschland zum Beispiel sowohl ukrainische und russische Mitarbeiter habe, die auf einmal Probleme miteinander bekommen oder aber auch meine Mitarbeiter haben ganz andere Ansprüche und erwarten vor allem, dass ich, wie wir so schön sagen, Point of View habe dazu, dass ich noch Geschäft hier oder dort tätige.
Ja, und ging es bei diesen Fragen um, ich sage jetzt mal, auch so eine ethische Richtung im Sinne von, was mache ich denn da jetzt am besten? Oder das hat an euch wahrscheinlich weniger betroffen. Hattest du auch den Eindruck, es ging auch um Kosten? Wahrscheinlich wird es irgendwie so ein Mix sein, oder? Um Kosten und das, was ich verdiene.
Absolut. Also das gab alle Diskussionen, würde ich sagen. Es gab auch die Beratung, wo man mitgeholfen hat, alle Risiken, alle Stakeholdergruppen zu analysieren. Und natürlich haben die Unternehmen gerechnet, was kostet mich das, dieses Business einzustellen? Oder was bedeutet das insgesamt? Das ist Teil der Beratung, aber natürlich war das sehr stark auch von dem Thema Werte geprägt, ne? Und ich meine, ich sage auch immer gerne in der Krisenkommunikation, wenn man da drin steckt, ich kann immer aus kommunikativer Sicht etwas empfehlen. Das heißt aber nicht, dass das wirtschaftlich immer das Richtige ist. Ich kann dann aufzeigen, was bedeutet das? Und unter kommunikativen Gesichtspunkten ist das das Richtige, aber natürlich am Ende sind das Unternehmen, die müssen auch weiter bestehen können. Und somit ist das auch immer eine wirtschaftliche Entscheidung, was ich da tue.
Es gab ja doch relativ viele Firmen, die da eine sehr klare Position hatten. Und auf der anderen Seite gab es dann Unternehmen, Rittersport fällt mir gerade ein, die gesagt haben, wir bleiben dort, weil wir auch unsere Mitarbeitenden weiter beschäftigen sollen. Das ist, glaube ich, dann relativ schwer, da eine eindeutige Aussage zu treffen, oder?
Das geht auch so gar nicht, ne? Also, weil es wirklich sehr individuell ist. Also, ich kann mich auch erinnern, viele Pharmaunternehmen haben gesagt, wir bleiben da. Da gibt es ja Dienstleister. Wir haben auch schon mal über das Thema Dialyse gesprochen. Die sagen, wir haben da ja auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Da breche ich nicht von heute auf morgen meine Zelte ab. Das haben diese Menschen auch nicht verdient. Und insofern gab es sehr, sehr schwierige Diskussionen in Unternehmen. Für die einen war das vielleicht einfacher zu machen und für andere eben überhaupt nicht. Und das war dann zudem auch sehr schwierig, weil relativ schnell gab es dann aus Amerika getrieben auf einmal eine Liste mit Unternehmen, wo sehr gesagt wird, ja, die ziehen sich zurück, die ziehen sich nicht zurück. Und das war dann sehr schnell schwarz-weiß. Ohne diese Grauschattierung. Und damit dann umzugehen, ist in der Tat nicht sehr einfach.
Wie siehst du denn diese Schwarz und das Weiß und die Graufelder in dem etwas jüngeren Konflikt, nämlich in Israel? Da scheint es mir noch so ein bisschen komplizierter zu sein, da das Ding vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler ist. Korrigiere mich bitte gerne. Und da natürlich auch Deutschland nochmal, da musst du mich, glaube ich, nicht korrigieren, nochmal auch ein spezielles Verhältnis und das aus gutem Grund zu Israel hat.
Absolut. Also das ist wirklich in der Tat eine Herausforderung, alle Stakeholder zu berücksichtigen, zu verstehen, wo stehen die, was ist meine Position dazu, was bedeutet das in der Kommunikation? Jetzt gerade eben haben wir viel so ein bisschen, ich sag mal, über das Corporate Communication gesprochen. Das betrifft aber genauso Brand-Kommunikation, wo wir uns vielleicht erinnern vor kurzem, dass Adidas da ein Testimonial hatte, das sehr klar Richtung oder sich Palästinenser positioniert hat. Und das sind dann wirklich Herausforderungen, mit denen man auf einmal konfrontiert ist, weil man das so eigentlich nicht wirklich vorhersehen konnte ursprünglich, als man vielleicht mal unter marketingpolitischen Gesichtspunkten einen Marketingplan für ein Jahr erstellt hat. Und das heißt, unsere Welt wird durch diese geopolitischen Herausforderungen zunehmend komplexer. Denken wir auch nur mal jetzt auch an den Wahlkampf in den USA, ja. Wie positioniere ich mich? Da sind wir dann ganz schnell im Bereich so Public Affairs, ja. Aus deutscher Sicht würde ich sagen immer viele, ja, Trump ist das Übel, so, ne? Und jetzt, also davor gab es noch die Biden-Thematik, jetzt ist Kamala Harris. Sehr spannend. Wie gehe ich damit um? Wie positioniere ich mich? Auf der anderen Seite bin ich, wenn ich in Amerika Geschäft mache als Unternehmen, will ich natürlich dort auch bestmöglich von profitieren. Das heißt, diese geopolitischen Herausforderungen, da gibt es auch immer mal wieder irgendwelche Studien dazu, dass die eigentlich nicht weniger werden, sondern vermutlich eher mehr. Ne? Wir können eigentlich die ganze Welt durchgehen. Da haben wir China.
Man will sich gar nicht ausmalen, wo der nächste Brand wieder auflodert. Ich würde noch mal gerne mit dir auf dieses Thema Politik und die Frage zurückkommen, ob du den Eindruck hast, dass Verbraucher oder Kunden der Meinung sind, dass Unternehmen heute stärker eine politische Position vertreten sollen oder ob das weniger geworden ist. Und B stelle ich dir gleich danach.
Ja, okay. Also wir selber bei Edelmann haben dazu ja auch eine Studie, dass tatsächlich so im Sommer erst so zu Cannes rausgebracht, wo die Befragten gesagt haben, ja, sie möchten, dass Unternehmen politisch sind. Und sie orientieren sich daran auch. Das ist natürlich aber eine Riesenherausforderung. Also wenn ich jetzt einfach nur mal denke, ich bin auf der ganzen Welt aktiv, ne? Wenn ich mich dann in eine Richtung positioniere, kann das ja für das andere Land auch ganz schwierig und herausfordernd sein. Insofern glaube ich, ist super wichtig, dass ich immer im Blick habe, was sind meine Unternehmenswerte, dass ich mich daran orientiere. Und ich glaube, die Ausrichtung, man kann ein, wir sagen immer so schön, Framework haben, aber das Nutzen dieses Frameworks, glaube ich, sieht in verschiedenen Ländern doch recht unterschiedlich aus. Wir hatten das zum Beispiel auch gesehen, dass einige Unternehmen gerade zu den Europawahlen ihre Mitarbeiter auch motivieren wollten, sich zu beteiligen. In Deutschland hatten wir eine große Diskussion in Richtung Demokratie ist wichtig. Aber die Art und Weise, wie wir das in Deutschland sehen, ist natürlich in anderen europäischen oder Ländern, die zur EU gehören, durchaus auch ein bisschen anders. Und dass diese Schwierigkeiten zu navigieren als Unternehmen und trotzdem Orientierung zu geben mit Blick auf Werte, das ist schon eine große Herausforderung dieser Tage.
Ja, also das, was ja jetzt gerade aktuell zu lesen war. Und vielleicht können wir es mal an diesem Beispiel festmachen, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt ein Kunde von euch ist. Da muss man mal anders damit umgehen. Aber Rossmann hat ja jetzt entschieden, dass sie keine Tesla-Autos mehr kaufen wollen.
Ja.
Kannst du dazu was sagen oder bist du da befangen?
Da bin ich nicht befangen. Also unser großer Boss, ein großer Oberst, Richard, hat sich ja auch schon öffentlich mit Elon Musk gebettelt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, das ist eine sehr klare Positionierung. Das finde ich gut. Und ich kann da jetzt auch mal eine persönliche Story. Ich fahre auch einen Tesla.
Und den verkaufst du jetzt?
Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich mal das Produkt gekauft habe, und heute, ist jetzt noch gar nicht so lange her, ich glaube vielleicht mal 1,5 Jahre oder so, vielleicht ein bisschen mehr, da sah die Welt mit Elon Musk noch anders aus. Der hat sich, finde ich, schon, also okay, man hat sich schon über die Twitter-Übernahme wundern können, aber die ganze Entwicklung, wie er sich da auch noch mehr politisch engagiert, ist schon sehr eindeutig. Und insofern, ich muss sagen, ganz persönlich finde ich das sehr konsequent und sehr, sehr gut, wenn ein Unternehmen das so sagen kann oder dann auch so einen Schritt gehen kann. Und ich glaube, das machen schon einige. Nicht immer jetzt nur in Bezug jetzt auf Autos oder Tesla, sondern auf was immer es dann halt ist in dem Einzelfall. Weil wir dürfen auch nicht, es haben sich so viele aus Russland auch zurückgezogen ist und viele haben dabei auf Umsatz verzichtet, ne? Das muss man ja auch sehen. Das heißt, ich glaube, das ist eine. Und vor ein paar Jahren hieß es immer, ja, die müssen sich alle mehr positionieren. Und da hat man immer nach USA geguckt, wo sich viele CEOs schon positioniert haben. Da hat man immer gesagt, in Deutschland ist das nicht so ein Thema. Also das hat sich sehr gewandelt, muss ich sagen. Und auch gerade, wenn man noch mal guckt, zum Thema Demokratie, AfD, haben sich auch einige sehr positioniert. Hier ist jetzt einer einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, das hat ganz klare Konsequenzen auch in Bezug auf ja, das, was ich quasi für mein Unternehmen einkaufe.
Ja.
Und das ist sehr konsequent.
Wie fandst du zum Beispiel die Idee von den Kollegen von Serviceplan, die, ich weiß gar nicht, wie das jetzt arbeitsrechtlich ausgegangen ist, die Mitarbeitende entlassen haben, weil sie auf Sylt sich eindeutig rechtsextrem bewegt haben. Also lassen wir mal das Arbeitsrechtliche weg. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, was da passiert ist, aber wie findest du das Vorgehen?
Also ich habe das gesehen, habe das auch natürlich mitverfolgt und habe in dem Moment nur gedacht, das ist wirklich sehr konsequent.
Mhm.
Also, weil die Frage ist, wofür stehe ich, was sind meine Werte als Unternehmen? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Agenturen, wir alle leben von der Vielfalt. Wir, also wirklich, vor allem auch die internationalen, also ich glaube, wir haben inzwischen, ich weiß gar nicht, 23 verschiedene Nationen bei uns arbeiten. Die Hauptsprache ist Englisch. Das wird bei Serviceplan, die sind ja auch international tätig, nicht so viel anders sein. Und Vielfalt ist wichtig. Und wenn man dafür steht, dann muss man das konsequent zeigen, weil es geht nicht auf der einen Seite, dass ich nur sage, hey, toll, LGBTIQ oder Vielfalt oder Demokratie ist mir wichtig, aber ich handle nicht, weil sowas fällt heutzutage halt auf und das wird dann schnell von außen auch aufgezeigt, diese Inkonsequenz.
Ja, das kann ich total verstehen. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, also auch hier, wir sind ja beide keine Arbeitsrechtler, aber auch hier habe ich mir auf der anderen Seite gedacht, muss denn wirklich ein Arbeitgeber in die Freizeit von Mitarbeitenden gucken? Oder eigentlich finde ich, also wir sind jetzt in der politischen Bewertung dessen, was da passiert, ist einig, aber eigentlich geht sie das nichts an.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Herausforderung da war, dass es halt deutschlandweit publik gemacht worden, also oder war, das war ja in den Nachrichten. Und weiß ja auch nicht, wie das dort gelaufen ist, aber das hatte schon so Symbolcharakter, ne, was da passiert ist. Und insofern, ich kann nur sagen, ich habe gedacht, konsequent, arbeitsrechtlich, genau, ich keine Ahnung. Und in der Tat, als Arbeitgeber sage ich, das interessiert mich auch nicht, was meine Mitarbeiter in ihrer, oder hat mich nicht zu interessieren, in ihrer Freizeit.
Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die du als Veränderungen wahrnimmst? Also um das nochmal abzuschließen, ich habe auch den Eindruck, dass das Unternehmen, Arbeitgeber mehr und mehr bereit sind, dort sich zu positionieren. Wie ergibt sich denn diese Notwendigkeit für den oder die CEO, gerade wenn man sich Social Media Themen oder Plattformen wie LinkedIn anschaut?
Da gibt es jetzt auch seit einigen Jahren, kann man ja so sagen, das Thema Personal Branding ist da ja auch massiv getrieben worden. Das finde ich an einigen Stellen ein bisschen ich persönlich zu übertrieben und zu überzogen. Man muss aber sagen, LinkedIn-Kommunikation für Führungskräfte, besonders CEOs, ist schon eine sehr wichtige Plattform in mehrfacher Hinsicht. In einigen Ländern, in Amerika heißt es, if you're not in LinkedIn, you don't exist. Ja, wir haben vor längerer Zeit, ich nehme es jetzt mal nur als Beispiel, der frühere VW-CEO, der hat das ja sehr geschickt gemacht, um auch Medienarbeit zu beeinflussen. Ja, weil er in den
Sag mal
Medien
bitte, das ging, glaube ich, gerade ein bisschen unter. Von wem sprichst du jetzt?
von dem ehemaligen CEO von Volkswagen.
Ah, okay, alles klar, ja.
Ja. Und da ist es ja so, der hat das ja massiv genutzt für sich einmal, in den Medien war nicht das, was er lesen wollte, und hat das dann eigentlich sehr geschickt genutzt, um seine Botschaften zu setzen. Also das heißt, man kann sich damit Verhör schaffen, und ich kenne einige CEOs, wo es dann heißt, das wird auch massiv nochmal genutzt, eigentlich fast als eine interne Kommunikationsplattform, um die Botschaften zu setzen. Also insofern, es ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, und die Frage ist einfach nur, wie gestalte ich es aus? Wie nutze ich? Wie stark inszeniere ich mich als Brand? Oder wie stark nutze ich es als, ne, so ein was wirklich authentische Darstellung für mich? Aber es ist definitiv ein super wichtiger Kanal, den auch im Zuge der Digitalisierung in den letzten Jahren in der Businesswelt für viel, ja, also eine große Bedeutung bekommen hat, auch im B2B-Bereich generell.
Ich würde noch mal gerne über eine Veränderung sprechen, die mit Kommunikation nicht so viel zu tun hat, aber die sicherlich auch Agenturen wie Edelmann betrifft, nämlich den stärkeren Einfluss des Einkaufs. Oder siehst du, ich merke schon, du bist total begeistert. Ich denke, du wirst mir da zustimmen, dass es so ist, aber vielleicht kannst du die Veränderungen, die man dort sieht, noch mal ein bisschen beschreiben, bitte.
Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht auch, ob man das so generalisieren kann, weil ich glaube, ich würde sagen, wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Einkauf. Es gibt Unternehmen, die sind sehr Procurement getrieben. Da heißt es dann, geht es so weiter, heißt es dann, die Fachabteilung hat nicht das letzte Wort, sondern wirklich Procurement. Und dann muss man sich als Agentur manchmal fragen, okay, wie stellen die, also haben die wirklich die Systeme so in place, dass sie für sich auch wirklich dann das Beste kaufen? Kann ich auch nicht beantworten. Aber da wird schon, manchmal ist das Gefühl, da werden Schrauben genauso eingekauft wie Kommunikation. Dann gibt es aber Einkaufsabteilungen, wo man wirklich das Gefühl hat, da sitzen Menschen, die sehr viel auch von Kommunikations verstehen, die da sehr sich sehr gut auskennen und die schon großes Interesse haben zu verstehen, was kann man anbieten, in welcher Breite kann man anbieten. Ich finde auch, es gibt nicht dieses One Size Fits All. Es geht nicht immer nur mal um Preis pro Stunde. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Modelle, wie man zusammenarbeiten kann, wo es dann wirklich in Richtung Partnerschaft geht und aus meiner Sicht dann beide Seiten auch richtig viel Spaß dran haben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, in letzter Zeit habe ich vermehrt, also oder zwei Sachen ein bisschen wahrgenommen beim Einkauf. Ich habe den Eindruck, es gibt nämlich immer so Wellen, kennst du ja vielleicht auch, dass es gerade wieder so ein bisschen Konsolidierungswellen gibt, wo man wieder weg von verschiedenen vielen Agenturen vielleicht wieder zu ein paar wenigeren versucht. Das, wie gesagt, geht immer in Wellen. Und das andere, dass gerade beim Einkauf auch schon geguckt wird, was bedeutet AI, wie kann man unterstützt werden, hat das auch Preisvorteile und wenn ja, welche? Aber da sind die Fragen nicht nur in die Richtung, sondern da geht es dann auch so, wie kann das, also da geht es nicht nur um Preis, sondern auch um generell um Effizienz, wie vielleicht Budgets anders eingesetzt werden können. Also das sind so Punkte, die mir im Kontext beim Thema Einkauf in den Sinn kommen.
Ja, also sicherlich ist es bei Unternehmenskommunikationsthemen nochmal ein bisschen spezieller. Und im Bereich Krisenkommunikation wird man irgendwie deutlich weniger auf die Kosten gucken als in irgendwelchen standardisierten Geschichten, oder?
Das ist so. Und sicherlich, genau, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, ne? Also gerade die PR-Kommunikation ist sehr breit, ne? Wenn ich Krise mache, habe ich sehr hohe Beratungssätze, jeder hat das, oder Merger and Acquisition oder Change-Kommunikation. Also alles, was im Bereich wirklich stärker Beratungsleistung liegt. Während wenn ich jetzt davon rede, was kostet ein Post, ja, oder eine Pressemitteilung, dann ist das sicherlich, was wir generell eher so ein bisschen Commodity Goods sind, die, ne, die kann ich leicht kaufen, vielleicht auch austauschen. Das ist hier oder da sicherlich auch ein Bereich, wo zukünftig AI definitiv eine größere Rolle spielt. Also und da natürlich auch all die Themen diskutiert.
Ich würde gerne, Christiane, zum Abschluss nochmal darüber ein bisschen sprechen, was schon so in ein paar Nebensätzen mal gefallen ist, nämlich das Thema KI. Und würdest du uns mal deinen Eindruck geben, wie sich dieses Thema entwickeln wird? Also es sind ja so zwei grundsätzliche Szenarien denkbar, nämlich einmal, dass man sagt, es wird Arbeitskräfte und Arbeitsplätze auch vernichten. Und natürlich speziell in diesen, du hast eben schon genannt, Commodity-Bereichen. Und das andere Szenario ist, wobei auch beide zu mischen sind gerne, und das andere Szenario ist, dass es ganz neue Berufsfelder geben wird, wie wir das auch im Bereich der digitalen Kommunikation in den ersten Wellen erlebt haben, wo es dann plötzlich irgendwie SEO-Jobs gab und so weiter und so fort, unabhängig von dem, wo das jetzt einfach hingehört. Wo siehst du das dann eigentlich?
Ich glaube, das wird schon, wenn man die Potenziale der KI richtig durchholen kann. Und die Frage ist, wann ist das alles so möglich? Dann glaube ich schon. Ich glaube schon, dass da zu großen Umbrüchen auch in der Branche kommt oder doch kommen wird. Da bin ich schon von überzeugt. Ich weiß nicht, ob es heißt, es ist eine Riesenvernichtung von Arbeitsplätzen. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Veränderung von Rollenprofilen. Also ich sage jetzt mal, wenn man heute Designer ist, und vielleicht hat man heute 5 Designer für irgendwas, dann habe ich vielleicht zukünftig nur 1 oder 2, die aber ganz anders arbeiten als heute, so in der Richtung. Aber vielleicht ich glaube auch, da wird es neue Jobs geben, die dann andere Möglichkeiten schaffen. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich würde es nicht per se als Jobvernichter sehen. Gerade in letzter Zeit gab es viele Artikel auch, platzt die KI-Blase, natürlich auch, wie alle anderen, interessanter gelesen. Es gibt halt auch noch sehr viele Herausforderungen, also die noch zu lösen sind, aber die man bestimmt auch löst mit den ganzen, ich sage jetzt nur mal DSGVO-Herausforderungen, ne? Rechte-Thematiken. Und wenn man die mal alle gelöst hat, ich glaube, dann kann so auch so ein Potenzial richtig funktionieren. Wir arbeiten ja heute auch schon hier und da mit KI. Das kann man einsetzen. Das ist jetzt noch nicht bahnbrechend revolutionär. Also ich glaube, es braucht ein bisschen seine Zeit. Und ich sehe das vielleicht auch eher als Evolution, weil viele können sich nicht erinnern. Also vor, weiß ich nicht, 20 Jahren hat man Pressemitteilungen noch mit dem Fax versendet. Ja.
Die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was ein Faxgerät ist.
Ja, obwohl ich muss ja noch zurückgehen. Eigentlich ging es ja los. Man hat es per Post verschickt, ja. Und dann hat man es gefaxt und jetzt dann per E-Mail oder andere Wege. Und deshalb glaube ich, auch das wird eine Evolution sein. Und die Frage ist dann, wie stark und wie schnell sind die Umbrüche? Prinzipiell sehe ich aber auch schon weiterhin großes Potenzial, weil Kommunikation bleibt wichtig. Und ich glaube, man sollte sich nicht, was wir diese Commodity Goods, ne? Das ist nicht das, an dem wir uns festhalten sollten, sondern vielleicht eher diese Themen der geopolitischen Herausforderungen, solche Themen, vielleicht mehr ein bisschen Corporate, andere Formen von Brandkommunikation in diesem Kontext. Also ja, ich glaube jetzt nicht daran, dass unsere Branche ganz aussterben wird, aber ich glaube schon daran, dass die Technologie viel verändern wird, wie wir arbeiten, was für Menschen in unserer Branche dann arbeiten und auch das, was wir dann am Ende als Dienstleistung oder als Beratungsleistung dann tatsächlich auch liefern.
Christiane, das war ein Schlusswort. Mehr kann da nicht kommen und ich bedanke mich für deine Zeit und deinen Input.
Sehr gerne. Also.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.